Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, wir haben ja hier im Podcast schon auch immer mal wieder über das Thema Energie gesprochen und haben unseren Hörerinnen und Hörern auch verraten, womit wir jeweils heizen. Also ich daheim mit Pellets, habe eine Pelletheizung und du hast eine Wärmepumpe.
Genau.
Das heißt, du nutzt Geothermie, wenn man das so will.
Ja, nicht ganz. Also es ist eine Luftwärmepumpe. Ich nutze die Umgebungsluft zum Heizen.
Okay, das heißt, du hast kein Loch in den Garten gebuddelt.
Nee.
Okay, ja. Aber über das Thema, also über Geothermie, darüber sprechen wir. Und zwar habe ich zwei Experten hier gehabt, Professor Bauer und Thomas Neu, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Geothermie, und zwar sowohl die tiefe Geothermie, also wenn man mehr als 400 Meter in den Boden buddelt und versucht, die Wärme aus dem Boden zu holen, aber auch die oberflächennahe Nutzung, das wäre dann das Pendant zu deiner Luftwärmepumpe, also wenn man im Garten so ein kleines Loch macht und die versucht, da die Wärme zu nutzen. Ich habe mit den beiden gesprochen über ihre Forschung und welches Potenzial sie denn für Geothermie sehen. Was denkst du denn im Saarland? Glaubst du, wir haben hier großes Potenzial, um Geothermie zu nutzen, also insbesondere die Tiefe, oder ist das eher was für andere Regionen und eigentlich viel zu teuer?
Also ich würde mal sagen, es gibt ja im Saarland was eine Besonderheit. Wir waren ja Bergbauregion und in Rheden kommt ja ungefähr 30 Grad warmes Wasser aus dem Boden. Also ich denke, so das Thema Grubenwasser könnte man sicherlich im Saarland nutzen. Und ansonsten, es gibt ja auch den einen oder anderen Vulkan, der erstarrt ist, wie zum Beispiel den Schaumberg. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Potenzial gibt.
Genau darüber habe ich mit den beiden gesprochen, welches Potenzial denn hier in saarländischer Erde verborgen liegt und wie man das nutzen kann. Das ganze Interview, Thomas Neu und Professor Matthias Bauer im Interview, im Gespräch über tiefe Geothermie, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Und dann darf ich heute bei mir im Studio im Haus der Unionsstiftung zwei Gäste mir gegenüber begrüßen, Thomas Neu und Professor Dr. Bauer. Sie beschäftigen sich beide mit Geothermie. Bevor wir über diesen Begriff sprechen und was dahinter steckt und welches Potenzial Geothermie für das Saarland hat, stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wer Sie sind und was genau Sie machen und warum Geothermie für Sie so eine wichtige Angelegenheit ist. Wir fangen mal mit Ihnen an, Professor Bauer.
Ja, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Matthias Bauer, Saarländer, aber viele Jahre außerhalb des Saarlandes, auch groß geworden in der Energiewirtschaft, Schwerpunkt fossile Brennstoffe, aber auch schon früh im Studium mit Tiefbautechnik als Zusatzstudium beschäftigt. Bin ich sehr früh auch als Jugendlicher in die Politik der Energie mit eingestiegen, habe die hier im Saarland ein bisschen mit begleiten und gestalten dürfen. Und wir haben uns outgesourced über meinen Lehrstuhl in Aachen, über die Firma CBM, über 10 Jahre. Gemeinsam hat Herr Neu mit seiner Gesellschaft und mit vielen anderen Firmen und Energieversorgern in Deutschland der Forschung gewidmet zur Geothermie. Mhm. Dazu mehrere Publikationen, mehrere Bücher herausgegeben, von der Akzeptanz über Fündigkeitsreduzierung. Das sind so die Themen bis hin natürlich zur Gestaltung.
Okay, vielen Dank. Herr Neu.
Ja, Thomas Neu, ich freue mich, dass ich hier sein darf und über Geothermie mit Ihnen sprechen darf. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, bin Saarbrücker. Nach dem Abitur in Saarbrücken bin ich zur See gefahren, anschließend Bergbaustudium an der TU Clausthal, 84 zu den Saarbergwerken gegangen, seit 2004 in der Geothermie unterwegs, anfangs oberflächennahe Geothermie, aber seit 2009 klarer Schwerpunkt tiefe Geothermie. Ich durfte in der Zeit betreuen, unter anderem Finofort im Norden von Berlin. Dann kam ich nach Traunreuth, über Salzburg, über Traunstein. Jetzt hier in der Nähe zu einem größeren Projekt. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass hier für Geothermie jetzt ein Ohr gefunden wird.
Und genau das wollen wir machen. Wir wollen über Geothermie sprechen. Und unter Geothermie kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen, aber jeder hat verschiedene Arten zu Hause zu heizen, sei es jetzt die Ölheizung, das ganz klassische Modell, die Gasheizung, ich habe daheim eine Pelletheizung, mein Chef hat daheim eine Wärmepumpe, das heißt, er braucht viel Strom, um Wärme aus dem Boden zu holen, um zu heizen. Ist das in etwa die Wärmepumpe oder das Prinzip einer Wärmepumpe, ist das übertragbar auf das, was Sie unter Geothermie und der Nutzung von Geothermie verstehen? Oder bringe ich jetzt zwei völlig verschiedene Dinge komplett durcheinander.
Nein, Sie haben genau das Spannungsfeld beschrieben. Mhm. Stichwort Wärmepumpe. Wärmepumpe ist das zentrale, das ist das Herzstück der oberflächennahen Geothermie.
Okay.
Eine Wärmepumpe ist nichts anderes als ein Kühlschrank, nur die Nutzen haben Sie umgedreht. Wenn Sie hinten auf Ihrem Kühlschrank draufgreifen, fühlen Sie die Rippen, da ist es warm.
Ja.
Da wird die Wärme abgegeben, die Sie der Flasche Milch, dem Stück Käse, entziehen. Mhm. Eine Wärmepumpe für das Heizen eines Hauses kann entweder eine erdgekoppelte Wärmepumpe sein, eine Luftwärmepumpe sein oder eine grundwassergekoppelte Wärmepumpe sein. Mhm. Wenn Sie sagen, Ihr Chef hat eine Wärmepumpe und heizt mit Erdwärme, dann sind wir genau in dem Thema, was wir heute hier diskutieren wollen. Allerdings werden wir eigentlich den Schwerpunkt heute auf tiefe Geothermie setzen und nicht auf oberflächennahe Geothermie. Mhm. Stichwort Stromverbrauch.
Ja.
Ja, eine Wärmepumpe hat einen hohen Stromverbrauch. Das ist aber bitte relativ zu sehen. Mhm. Aus einer Kilowattstunde Strom machen Sie bei einer gut installierten, erdgekoppelten Wärmepumpe 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme. Mhm. Bei einer Luftwärmepumpe haben Sie nur einen Faktor 3 dazwischen. Der Unterschied ist ganz einfach der, bei einer erdgekoppelten Wärmepumpe müssen Sie hohe Investitionen tätigen, relativ hohe Investitionen tätigen, haben dafür niedrige Betriebskosten, sprich niedrigen Stromverbrauch. Ja. Bei einer luftgekoppelten Wärmepumpe ist es genau umgekehrt. Da haben Sie niedrige Investitionskosten, aber hohe Betriebskosten. Mhm. Aber erdgekoppelte Wärmepumpe ist ganz klar das Thema Geothermie.
Okay, das ich heißt, darf das mal kurz noch ergänzen. Ja, der Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat heute, zeitaktuell, gewarnt vor möglicher Netzüberlastung und hat dabei natürlich unter anderem das Laden der E-Autos und auch die Nutzung der Wärmepumpen genannt. Und das ist das Thema, wo wir sagen, wenn wir über Geothermie reden, dann sollten wir nicht nur eben über Strom reden. Mhm. In dem Falle bei der Wärmepumpe ist ja nur die Wärmenutzung von Interesse, sondern wir sollten natürlich auch über die Möglichkeit der Geothermie reden, nämlich auch Strom zu liefern. Das heißt, sie kann beides und sie kann beides CO2-neutral.
Ja. Auf die genaue Nutzung und wie so ein Geothermiekraftwerk denn wirklich funktioniert, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir sprechen über tiefe Geothermie. Von einer Tiefe sprechen wir denn da eigentlich?
Also tiefer wie 400 Meter.
Und über 400, also unter 400 Meter tiefer.
Wenn wir Strom wollen, müssen wir noch deutlich tiefer reden.
Da sind wir bei wie vielen Metern ungefähr, wenn wir Strom wollen?
Hängt vom geothermischen Gradienten ab. Der ist in Deutschland ungefähr bei 3 Grad Celsius pro 100 Meter Tiefenzunahme. Sie wissen es, im Keller, in tiefen Kellern ist es meistens mehr oder weniger das ganze Jahr über 10 Grad. Mhm. Und dann beginnt eigentlich der geothermische Gradient zu wirken. Das heißt, aus dem Erdinneren strömt ständig Energie, sprich Wärme, nach oben.
Ja.
Diese Wärme kommt einerseits her aus der Entstehung der Erde, als damals die Erde zusammengepresst wurde.
Ja.
Das Erdinnere ist ja heute noch 5500 Grad Celsius. Heißt, diese Energie wird kontinuierlich abgegeben. Dazu kommt in der Erdkruste noch radioaktiver Zerfall, der auch wiederum Wärme erzeugt. Die Erde strahlt ins Weltall das 2- bis 3-fache dessen an Energie ab, was die Menschheit zurzeit verbraucht. Also die Erde ist ein heißer Planet und der geothermische Gradient ist durchschnittlich 3 Grad, ich sagte es schon, aber kann im Oberrheingraben 12 Grad sein, kann hier im Saarland bis zu 6 Grad Celsius Temperaturzunahme pro 100 Meter sein. Ist also regional unterschiedlich.
Also um sich das vorzustellen, je tiefer ich ins Bergwerk runtergehe, desto heißer wird es eigentlich.
Genau. Also Sie müssen dann schon über einen Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer in der Tiefe, sodass Sie sehr hohe Temperaturen oberhalb 100, 120 Grad haben, dann wird es interessant.
Okay.
In meinen jungen Jahren war ich Betriebsingenieur auf dem Bergwerk Kamphausen gewesen. Ja. Damals gehörte eine meiner Aufgaben, dass ich Kälteanlagen nach Untertage bringe, weil es bereits so warm war in 1200 Meter Tiefe am Netzbachschacht zum Beispiel, dass nicht mehr gearbeitet werden konnte, es sei denn, es wird gekühlt. Genau das ist die praktische Erfahrung, die ich als junger Ingenieur machen durfte, was Erdwärme heißt. Wobei ich heute vom Saulus zum Paulus geworden bin, denn das ist, damals musste die Erdwärme weg, sie störte, sie behinderte. Klar. Heute sage ich, das ist unsere Energie der Zukunft.
Also das heißt, wenn ich, wir fangen bei 10 Grad an im Keller und dann wird es immer wärmer, das heißt in 1200 Meter Tiefe bin ich bei plus 36, also 46 Grad?
In der Größenordnung.
Genau. Okay.
Wow. Also. Respektive, hier haben wir ja einen etwas höheren geothermischen Gradienten. Am Netzbachschacht in 1200 Meter Tiefe sind wir bei um die 60 Grad Gebirgstemperatur.
Boah. Okay. Also richtig, richtig heiß und das Wasser, das sich dann aus der, Sie sagen...
Reicht aber immer noch nicht für Strom.
Okay, ne? Da muss ich noch tiefer
gehen. Da müssen wir noch tiefer, weil wir da noch höhere Temperaturen brauchen.
Okay, also...
Aber jede Wärmepumpe würde sich über eine Vorlauftemperatur von 60 Grad freuen. Da könnten Sie auch mit der Wärmepumpe mit relativ wenig Strom auch dann 90 oder 95-gradiges Wasser herstellen.
Alles klar. Jetzt gibt es ja, wenn ich mir das mal vorstelle, Geothermie, Sie haben gesprochen, ich hole das Wasser raus. Ist das richtig? Das heißt, ich hole das Wasser, das in 4 Kilometern Tiefe sitzt, nach oben, um das heiße Wasser zu nutzen zum Heizen und dann eventuell auch für Strom.
Und es in Form von Dampf haben, um Turbinen anzutreiben, um einen Generator Strom zu produzieren.
Okay. Wenn ich etwas raushole aus der Erde, entsteht ja entweder ein Loch, wenn ich nichts nachschiebe, oder ich schiebe etwas nach, wie beim Fracking, um es rauszupressen von unten nach oben. Das heißt, ich gebe wieder etwas rein. Beim Fracking ist ja die große Kritik, um das Öl und das Gas aus den Schiefergesteinen rauszupressen, werden Wasser und Chemikalien reingepresst, die schädlich sind. Wie sieht das denn von der Technik her bei der Geothermie aus? Ist das wie beim Fracking, dass ich etwas reindrücke, um das heiße Wasser rauszuholen? Kann ich das Wasser einfach abpumpen, dann entsteht ein Loch, also es gibt dann irgendwelche Hohlräume? Oder ist es ein Kreislauf? Also wo sind wir da? Also
ich kann es mal gerne mit einfachen Worten erklären. Zunächst mal schiebe ich vorweg keinen Energieversorgungsträger ohne irgendwelche Nebenwirkungen für die Umwelt, für die Menschen. Das ist nun mal so. In dem Moment, wo ich Energie zur Verfügung stelle, habe ich nicht nur Vorteile. Wie in vielen Dingen aber, wenn man bedacht mit Erfahrung und die Aufmerksamkeit auch auf Abweichungen hat, kann man sowas gut im Griff haben. Ja, ich verändere Spannungsverhältnisse, wenn ich etwas rausnehme. Ja, ich kann sie aber im Griff behalten, indem ich an anderer Stelle wieder einführe, injiziere. Und ganz wichtig, ich muss natürlich Veränderungen, die dabei auftreten, wahrnehmen und sofort auch agieren. Beispielsweise das, was die an anderen Stellen die Geothermie schon mal in Kritik gebracht hat, dass irgendwo Undichtigkeiten, Abflüsse auftreten, die entsprechend nicht berücksichtigt wurden, dass dann über die Zeit Bodenbewegungen, Bodenentspannungen, auch leichte Erschütterungen auftreten können.
Okay.
Dem ist so, das darf man nicht verschweigen, aber das sind zum großen Teil und nachgewiesenermaßen, auch in Landau damals bei dem Ereignis 2009, sind handwerkliche Fehler gemacht worden. Und was ganz wichtig ist, Sie müssen per se zunächst mal die hydrothermale Nutzung der Geothermie ganz deutlich von einem Begriff des Fracking loslösen. Das hat damit gar nichts zu tun.
Gar nichts, okay. Also bin ich also da auf dem völlig falschen Dampfer.
Ja, also es gibt eine zweite Art, ne, die petrothermale. Da kann man, aber das wäre Zukunft, worüber wir reden, wofür wir reden, ist die hydrothermale Nutzung der tiefen Geothermie. Und die hat mit Fracking nichts am Hut.
Okay. Nein, bei der hydrothermalen Geothermie ist es klar so, dass Sie eine Förderbohrung haben. Dort entnehmen Sie das heiße Wasser, schicken es über einen Wärmetauscher. Da hinten dran ist dann entweder ein Wärmesystem oder ein Kraftwerk geschaltet und schicken das abgekühlte Wasser wieder nach unten.
Okay.
Das heißt, der Wasserhaushalt wird nicht gestört.
Also sind wir dann bei dem Kreislauf.
Da sind wir bei einem Kreislauf.
Wichtig nur, dass keine Leckage oder wenn eine Leckage da wäre, dass man die wahrnimmt, ernst nimmt und darauf reagiert. Und diese Fehler sind an einigen Stellen, aber man muss sagen, da war es eine sehr junge Technologie noch. Man hat gelernt und vielleicht hat auch an der einen oder anderen Stelle die Betriebswirtschaftlichkeit dann dazu geführt, dass man vielleicht ein bisschen die Dinge übersehen wollte oder musste. Und das hat natürlich dann zur öffentlichen Wahrnehmung und berechtigterweise zu Kritik geführt. Aber ist vermeidbar.
Okay, verstehe.
Für Fusch und Murks stehen wir hier nicht, ganz klar.
Okay.
Darauf muss geachtet werden. Ja. Aber lassen Sie mich noch ein Stichwort aufgreifen, was Sie eben gegeben haben. Fracking.
Ja.
Das wird ja allgemein verteufelt. Das ist großer Blödsinn. Fracking ist eine bewährte, teure Methode, um Öl und Gas zu gewinnen, wenn der Lagerstättendruck nachgelassen hat. Fracking ist auch ganz klar die Methode, die man anwenden müsste, wenn man petrothermale Geothermie machen würde. Petrothermal heißt, dort haben sie heißes Gestein, aber kein Wasser. Und Wasser brauchen sie eben als Transportmittel.
Ja.
Mit Fracking könnten sie in einem entsprechend ausgebildeten Gebirgskörper einen künstlichen Wärmetauscher erzeugen und dann darüber eben eine Gewinnung der Wärme realisieren.
Fracking ist also das Schaffen von Fließwegen. Ne? Wenn ja, Sie sehen, okay. Wir haben in Deutschland, wenn wir jetzt sagen würden, wir versuchen uns mit Gas zum Beispiel selbst zu versorgen. Wir haben rund 45 Milliarden Kubikmeter geologisch nachgewiesen. Das ist eine halbe Jahresförderung. Weiter kommen wir nicht. Ja. Wir haben aber geschätzt 2 Billionen Kubikmeter im Schiefergestein. Mhm. Da käme man aber nur über Fracking ran, was die Amerikaner ja großflächig machen.
Ja. Ja, genau. Und wir müssen uns bitte daran erinnern, als 2015 in Deutschland die Fracking-Diskussion lief. Sie kennen ja sicherlich die schöne lateinische Weisheit cui bono. Ja. Fragen Sie mal nach, wem das Ganze genutzt hat. Fragen Sie doch mal bitte danach, wer damals die ganzen Anti-Fracking-Kampagnen finanziert hat. FAZ hat darüber berichtet, Spiegel hat darüber berichtet, der damalige NATO-Generalsekretär Asmussen hat uns davor gewarnt, unsere Osteuropäer haben uns davor gewarnt, Leute, fallt nicht auf Gazprom rein. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen tollen Film, der mittlerweile klar als Fake News erkannt ist, der aber heute immer noch gezeigt wird, wenn es um Fracking geht, dem haben wir geglaubt.
Aber
wir haben uns da schlichtweg auf den Arm nehmen lassen, um es mal höflich zu formulieren.
Aber nochmal betont, wir distanzieren uns im Moment weit von Petrothermal. Okay. Das wäre vielleicht Zukunft irgendwann.
Ja.
Wir haben Jahrzehnte und mehr haben wir vor uns liegen, die wir hydrothermal sehr gut nutzen können.
Okay.
Diese Potenziale sollten wir endlich mal angehen. Mhm. Denn diese Potenziale wurden schon 1983 in einer Studie für den Bundestag aufgezeigt.
Okay.
Geschehen wenig.
Ja. Lassen wir Fracking mal beiseite an dieser Stelle. Da haben wir ja drüber gesprochen, ist auch gar nicht relevant für das, was Sie auch hier vorstellen bei uns, sondern wir sind bei tiefer Geothermie. Wir haben Wasser, das heiß ist. Wir holen das Wasser raus, geben Wasser nach. Der Kreislauf ist geschlossen im Idealfall. Es wird aber nichts verbrannt. Es entsteht kein CO2, zumindest nicht in diesem Kreislauf. Es ist also sehr viel sauberer als beispielsweise als ein Atomkraftwerk, als die fossile Verbrennung natürlich. Das heißt, wir sprechen von einer sauberen Energiegewinnung. Wenn ich gebe jetzt mal das Beispiel, ich bin Bürgermeister einer Kommune im Saarland und ich finde das eine tolle Idee und ich möchte gerne eine Geothermieanlage installieren. Was wäre denn für mich als Bürgermeister das konkrete Vorgehen? Also vielleicht können wir das mal Schritt für Schritt durchgehen. Das ist ein hypothetisches Szenario. Wir gehen es einfach mal durch. Zunächst mal die Voraussetzung. Ist denn Geothermie überhaupt eine Technologie, die für das Saarland, für meine Kommune hier im Saarland interessant ist?
Lassen Sie mich mal beginnen.
Ja.
Und der Herr Neu wird nicht nur das Hypothetische, sondern das Praktische erzählen, weil genau das machen wir im Tagesgeschäft. Schon mal auch hier in der Nähe, allerdings nicht im Saarland, auch mal einen Bürgermeister zu beraten, wie man konkret vorgeht. Aber ordnen Sie zuerst mal übergeordnet ein. Es geht nicht um die für sich allein gesehene Nutzung der Geothermie, sondern es geht um, so wie wir propagieren, den althergebrachten Begriff des Energiemixes, den wir brauchen, um die Energiewende so zu gestalten, wie wir sie auch als diejenigen, die aus der fossilen Wirtschaft kommen, trotzdem als notwendig anerkennen und für wichtig erachten. Das heißt, mit einem Energieträger für sich entschieden allein kriegen sie das nicht gestaltet. Und mit Sonne und Luft, so wie im Moment vordergründig diskutiert, überwiegend auch im Saarland, kriegen sie es auch nicht gestaltet. Wir müssen das Thema in Verbindung sehen, einmal mit Strom und Wärme und auch mit der Netzfrequenzstabilität. Das heißt, ich brauche Grundlastversorgungsträger, die mir auch in sonnenfreien und in windfreien Tagen eine Grundlast gewähren. Und wenn wir raus aus Kernkraft, raus aus Steinkohle, raus aus Braunkohle diskutieren, ist die Frage berechtigt, wo steigen wir denn ein? Und die einzigen Lösungen, die wir als misskreditiert sehen im Moment, ist Einstieg in Gas. Auch die STEAG neuerdings, vorgestern in der Zeitung, wiederum, wie will sie die Grundlast sichern? Mit Gas. Wir sehen Geothermie als Grundlastträger. Wenn Sie sehen, das Jahr hat 8.760 Stunden. Die Geothermie ist in der Lage, mit einem Kraftwerk über 7.000 Stunden davon zu gewährleisten. Das heißt, wir sind gleich auf mit einem Kernkraftwerk, das 7600 Nutzungsstunden hat. Und wenn Sie runtergehen auf Wind, wo liegt Wind? Ich glaube 1500, 1800 maximal im Saarland. Das sind die Relationen. Und deswegen müssen wir es eingeordnet sehen in diesem Begriff des Energiemix. Und nichtsdestotrotz würden wir nicht einem einzelnen kleinen Bürgermeister empfehlen, sondern dass man es im Verbund anpackt. Und wie das im Vorgehen, kann der Herr Neumann sagen, wie wir es auch empfehlen.
Okay, vielen Dank.
Blicken wir nach Bayern. Bayern hat diesbezüglich eine Vorreiterrolle übernommen, was die Geothermienutzung in Deutschland angeht. In Deutschland laufen rund 40 Geothermieanlagen. Haben Sie schon mal was von Rien gehört oder von Traunreuth gehört? Das sind Anlagen, die seit Jahren laufen, von denen hört und sieht man nichts, weil da nichts Spektakuläres passiert. Die produzieren Wärme, die produzieren Strom. Wenn ein Bürgermeister auf die Idee kommt, hier Geothermie zu nutzen, stellt sich die Frage, hat er ein Stadtwerk, hat er ein Gemeindewerk? Ja, nein. Das wäre nämlich eigentlich der prädestinierte Partner für eine geothermische Nutzung. Hat er ein Fernwärmenetz? Hervorragend.
Okay.
Dann könnte man direkt an das Fernwärmenetz drangehen. Wenn man ein Fernwärmenetz bauen muss, ist das natürlich nochmal ein zusätzlicher Aufwand.
Ja.
Es gibt eine logische Reihenfolge. Sie fangen an mit einer Scoping Study. Das ist eine Literaturrecherche, wo Sie eben alles an Informationen sammeln, die in der Literatur, in Datenbanken vorhanden sind. Da sind wir hier im Saarland 1A aufgestellt. So einen Schatz, wie wir eigentlich haben, hat kaum ein anderes Bundesland.
Was heißt durch das an den Literatur? Bergbau. Also was heißt Literatur? Dass ich weiß, was bei uns in der Erde schlummert.
Richtig.
Okay.
Wir hatten ja früher an der Universität des Saarlandes auch eine geowissenschaftliche Fakultät.
Ja.
Wir hatten an der Bergingenieurschule eine geowissenschaftliche Fakultät. Es wurden im Rahmen nicht nur des Steinkohlenbergbaus, sondern auch der Prospektion auf andere Mineralien umfangreiche Untersuchungen hier im Saarland durchgeführt.
Mhm.
Wir wissen hier im Saarland einiges über unseren Untergrund.
Okay.
Also insofern wäre es relativ leicht für eine Gemeinde, sagen wir mal St. Ingbert, nur mal als Beispiel zu nehmen.
Okay, gerne, ja.
Sich die Frage zu stellen, lohnt sich das bei mir? Ja, nein. Da muss man 30.000, 35.000 Euro in die Hand nehmen, um so eine erste Information zu sammeln nach dem Motto, ist die Idee überhaupt verfolgenswert?
Ja.
Wenn die Idee verfolgenswert ist, käme als nächstes die Beantragung eines Erlaubnisfeldes, weil wir sind hier im Bergrecht unterwegs. Erdwärme ist nämlich nach Bundesberggesetz gleichgestellt mit den anderen Bodenschätzen wie Kohle, wie Gas, wie Salz. Wenn Sie jetzt hier ein Erlaubnisfeld bekommen haben, dann sind Sie Herr im Haus. Das heißt, Sie haben dann 5 Jahre Zeit, um Ihre Untersuchungen in diesem Erlaubnisfeld durchzuführen, ohne dass Ihnen hier ein Konkurrent die Butter vom Brot nimmt.
Ja.
Als nächstes,
also Erlaubnisfeld heißt sowas wie, ich müsste im Prinzip die Schürfrechte erwerben, quasi.
Erlaubnis heißt, Sie suchen den Bodenschatz.
Ja, okay.
Und wenn Sie den Bodenschatz gefunden haben und die technische und wirtschaftliche Gewinnbarkeit nachgewiesen haben, dann bekommen Sie bergrechtlich eine Bewilligung und dann dürfen Sie den Bodenschatz gewinnen, abbauen.
Also das ist jetzt Vorstufe zum Schürfrecht quasi. Richtig.
Sie müssen jetzt also jetzt erstmal als nächstes eine Vormachbarkeitsstudie anfertigen.
Ja.
Auch da bleiben Sie mehr oder weniger noch am Schreibtisch.
Mhm.
Sie vertiefen das, was Sie in der Vorstudie schon mal ausgearbeitet haben. Sie werden gegebenenfalls geophysikalische Messungen durchführen, Stichwort Gravimetrie, Stichwort Magnetik, die auf jeden Fall einen orientierenden Charakter haben. Vielleicht sogar auch mehr, das muss man sehen, was dabei rauskommt. Und wenn das...
Wenn ich da noch mal reingrätsche, das sind Begriffe, mit denen ich ehrlich gesagt nichts anfangen kann. Was bedeutet das für die Praxis? Also wird dann untersucht, wie, sage ich jetzt mal, erdbebengefährdet der Untergrund ist oder was heißt das?
Sie wollen die geologischen Strukturen erfassen.
Okay.
Sie wollen geologische Strukturen erkunden, Sie wollen wasserführende Schichten, wir haben ja schon darüber gesprochen, Sie brauchen da das Wasser als Transportmittel erkunden. Sie gucken sich an, wo sind Wälder, Verkehrswege, Flora, Fauna, Habitatgebiete, Wohngebiete, Schutzgebiete, Grundwasserschutzgebiete, die schließen sie schon mal komplett aus.
Okay.
Und damit können sie schon mal rauskristallisieren, aha, da ist mein Fernwärmenetz und da ist ein Schutzgebiet. Also da will ich zwar hin, aber da darf ich nicht hin.
Ja.
So, und wenn Sie jetzt hier diese Informationen zusammengetragen haben, ist das mittlerweile anerkannteste Mittel, um weitere Untersuchungen durchzuführen, die dreidimensionale Seismik. Mhm. Seismik ist nichts anderes als eine Ultraschalluntersuchung, die Sie beim Internisten, beim Urologen auch machen.
Okay.
Aber natürlich mit einem ganz anderen Energiepotenzial, mit einer ganz anderen Auflösung. Da gucken Sie nämlich jetzt tatsächlich in den Untergrund rein, auf 6000 Meter Tiefe. Wie ist denn hier jetzt der Aufbau unserer Schichten?
Okay.
Zu diesem Thema haben wir ja ein Forschungsprojekt jetzt im zweiten Status schon über 6 Jahre gemacht, um ergänzend zu dieser Seismik auch andere Potenzialverfahren mit heranzuziehen,
ja,
und zusätzliche geologische Informationen dem Investor zu bringen, weil am Ende ist das teuerste mithin die Bohrungen, die niedergebracht werden müssen.
Ja.
Und wenn die falsch angesetzt sind, dann sind sie schnell bei hohem Risiko ihr Kapital womöglich los. Und um das zu reduzieren, gibt es inzwischen also zusätzliche Verfahren, um dieses fündig Risiko zu reduzieren.
Ja.
Und ich kann jedem Investor nur empfehlen, im Vorfeld des Bohrens jeden Stein, wenn man so will, zweimal umzudrehen.
Mhm.
Alles doppelt und dreifach zu hinterfragen. Ein Bohrtag kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro.
Okay.
Davon kriegen Sie charmant 1.000 Ingenieurstunden bezahlt. Und jede Ingenieurstunde, die Sie vorher investieren, bringt Ihnen mehr Sicherheit.
Okay.
Und das ist ganz, ganz Entscheidende, dass man das macht. So, wenn wir jetzt also hier die 3D-Seismik durchgeführt haben, eine Machbarkeitsstudie haben, dann können wir auch zur Bank gehen und können sagen, hier bitte, so ist das Projekt, ich hätte jetzt gerne Finanzierung dafür.
Und?
Das kann eine kleine Kommune machen. Holzkirchen im Süden von München hat um die 25.000 Einwohner. Ob das der richtige Schritt ist, sei dahingestellt. Es ist eigentlich angebrachter, hier eigentlich so vorzugehen, wie es das Regionalwerk Chiemgau-Ruperti-Winkel zurzeit macht. Das sind 16 Kommunen, da kommt ständig eine Kommune dazu. Die sind alle so 2.000, 3.000 Einwohner bis 12.000, 15.000 Einwohner. Die haben sich zusammengetan, wollen ein eigenes großes Fernwärmenetz bauen und wollen das mit Energie füllen aus Geothermie, arbeiten mit Salzburg zusammen, lassen sich das Ganze aus dem Junkertopf der EU bezahlen. Will sagen,
ja,
es gibt so viele Fördertöpfe, dass auch eine kleine Kommune da zugreifen könnte. Geschickter ist es allerdings, sich mit einem größeren Energieversorger zusammenzutun oder mit einem anderen Kommunen zusammenzutun.
Ja.
Wobei in dem Bereich, letztes Wort, aber auch sich private Investoren tummeln.
Okay.
Das heißt, gegebenenfalls findet man auch einen Privatinvestor, der hier das Geld, den Geldbeutel aufmacht.
Ja. Und lassen Sie mich einen ganz wichtigen Punkt ergänzen, der von Beginn an begleitend unbedingt stattfinden muss, insbesondere in einer Gesellschaft wie in Deutschland, die sich zunehmend technologiefeindlich entwickelt. Das heißt, Sie müssen die Öffentlichkeit von Beginn an intensivst mitnehmen. Vom Tag des ersten Gedankens, dass der kommunale Bürgermeister in seinen Stadtrat reingeht, dass er den Stadtrat informiert, dass er an die Bürger die Informationen heranträgt, dass man im Rahmen der weiteren Schritte den Bürger mitnimmt mit Aufklärungskampagnen. Wir haben über 3 Jahre 3 solcher Projekte in Deutschland mit einem Forschungsprojekt, mit dem Institut für Öffentlichkeitsarbeit begleitet.
Ja.
Wir haben daraus eine App entwickelt, wir haben eine Vorgehensweise, wir haben ein Kommunikationskonzept entwickelt, das wir auch in dem einen oder anderen Fall jetzt einem Bürgermeister schon angedient haben, wie er kommunikativ ein solches Projekt begleitet.
Ja. Sie haben jetzt gesagt, bei einer Gemeinde, wenn ich sage so 12.000 oder 25.000 Holzkirchen, ob sich das für die lohnt, ist fraglich. Was kann denn so ein Kraftwerk?
Entschuldigung, lohnen tut sich's auf jeden Fall.
Ja.
Letztendlich ist eine Frage, ob die Gemeinde finanziell stark genug ist, hier diese Investition zu tätigen. Denn wir reden hier über Investitionen für eine Doublette 70, 80 Millionen Euro.
Das ist das, was ich investieren müsste, um so ein Kraftwerk dann wirklich dann stehen zu haben.
Mit Wärmeaustauscher, aber ohne Fernwärmenetz.
Okay, also nur das Kraftwerk.
Ja.
Wie viele Haushalte könnte denn so ein Kraftwerk in dieser Größenordnung in etwa versorgen? Also was ist denn potenziell möglich mit so einem Kraftwerk? Nur diese 25.000 Einwohner? Oder
Nehmen Sie das Beispiel Traunreuth. Dort läuft eine 5 Megawatt elektrisch ORC-Anlage für die Stromerzeugung. Dort werden 12 Megawatt thermisch an Fernwärme ausgekoppelt. Mit der Fernwärme wird ein starkes Drittel der Traunreuther Bevölkerung versorgt. Traunreuth hat so 22.000 Einwohner. Und mit den 5 Megawatt elektrisch, die ja in der Grundlast laufen, das heißt, die laufen über 7.000 Stunden im Jahr, da kommen Sie locker auf 30.000, 40.000 Haushalte, die Sie versorgen können.
Genau, also ich habe die Zahlen von Landau im Kopf, da waren wir auch etwa bei 8.000 Haushalte und die hatten nur drei Megawatt elektrische Leistung, also ein deutliches Stück noch kleiner. Waren dann von den Kosten aber auch unter 30 Millionen Gesamtkosten.
Ja. Also das Kraftwerk hilft mir, also mit dem kann ich meine Kommune wahrscheinlich nicht allein versorgen, aber es hilft den Strompreis für die
Einwohner. Wir wollen es ja auch nicht allein versorgen. Wir wollen ja den Energiemix auch lokal. Wir wollen ja auch die Wärmepumpen. Wir wollen ja auch die Photovoltaik auf den Dächern. Wir wollen ja auch kleine Windkraftanlagen in Ergänzung. Aber wir müssen immer dran denken, wir brauchen auch einen Energieversorgungsträger, der die Netzfrequenzstabilität sicherstellt, wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht. Und das sollte nicht Gas sein, weil das schafft uns nur eine neue Abhängigkeit, egal woher es kommt. Ob es jetzt Katar oder Norwegen ist, wir haben die gleiche Problematik wie bei Russland irgendwann auch vor der Türe stehen. Die Preise sind unkalkulierbar und sind in den Händen anderer.
Ja. Und jetzt, was man hier noch eins dazu sagen darf, wenn ich das ergänzen kann. Fernwärme aus Geothermie ist aus sich heraus bereits wirtschaftlich.
Okay.
Dafür brauchen Sie eigentlich keine Förderung. Siehe Traunreuth, dafür gibt es keine Förderung. Die sind voll am Markt mit ihrer Fernwärme. Mhm. Fernwärme ist gut, Fernwärme hat aber den Nachteil, dass sie im Winter viel Bedarf haben und im Sommer wenig Bedarf haben. Und da macht dann die Kombination auch mit einer Stromerzeugung sehr viel Sinn. Das heißt, Sie wollen die geothermische Anlage ja am liebsten durchlaufen lassen. Das heißt, Sie fahren im Winter wärmegeführt und verstromen nur die Restwärme, die nicht ins Fernwärme geht. Und im Sommer fahren Sie eben stromgeführt, wenn kein Wärmeabsatz da ist.
Ja, das kann ich im Kraftwerk selbst dann auch steuern.
Das können Sie steuern. Brauche.
Okay. Dieser Kreislauf, von dem wir vorhin gesprochen haben, verbraucht ja wahrscheinlich auch Strom, diese Pumpen. Wie ist das im Verhältnis, also was muss ich da reinstecken an Strom, damit das funktioniert, das Ganze? Ist das ähnlich wie bei der Wärmepumpe, dass es doch so, also Verhältnis 1 zu 5 ist oder wovon, wenn wir das vergleichen mit einer Wärmepumpe?
Das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie die Hydrogeologie bei Ihnen ist. Das heißt, aus welcher Tiefe Sie das Wasser fördern müssen und wie heiß das Wasser ist.
Okay.
Bekannte Zahlen sagen, dass Sie bei der tiefen Geothermie aus einer Kilowattstunde Strom, die Sie im Wesentlichen für die Tiefpumpe brauchen, 3 bis 4 Kilowattstunden Energie ernten können. Mhm. In günstigen Verhältnissen auch bis zu 5.
Okay, also sind wir ähnlich.
Ähnlich.
Ähnlich, okay. Also ich muss schon auch wieder was reinstecken, um dann letztlich was zu bekommen.
Wobei ja, wenn die Anlage läuft, auf Eigenstrom läuft.
Also sie versorgt sich selbst dann?
Sie versorgt sich selbst.
In der Regel selbst.
Okay. Nur abrechnungstechnisch läuft es anders.
Ja, okay. Ja, spannend. Jetzt haben Sie vorhin auch nochmal das Stichwort erwähnt, man muss dann erstmal untersuchen, wo ist das Dorf, wo ist ein Wald, wo ist ein Wasserschutzgebiet? Jetzt die Frage, beeinflusst denn diese ganze Anlage, der Kreislauf, das Grundwasser?
Nein.
Sie schütteln den Kopf.
Nein, Grundwasser nicht, weil wir viel tiefer sind.
Wir sind tiefer, okay.
Man muss wirklich nur schauen, und das ist ganz wichtig, dass die Bohrungen, sie gehen ja durch wasserführende Schichten durch, sie gehen durch die Grundwasserschichten, sie gehen womöglich auch durch sensible Schichten, wie Tone, wie Salze, Anhydrite, die hygroskopisch sind, die natürlich jede Feuchtigkeit sofort ziehen. Das heißt, dass sie keinerlei Leckagen haben. Das ist aber technisch sicherzustellen, das ist Stand der Technik.
Okay. Das ist das Multibarrierenprinzip. Multibarrierenprinzip, den Ausdruck kennt man auch aus dem Deponiebau. Der wird hier auch eingesetzt. Das heißt, Sie haben zwischen dem anstehenden Gebirge und dem Thermalwasser mehrere Barrieren, bestehen aus einer entsprechenden Zementation, aus entsprechenden Stahlmänteln. Wenn das alles nach dem Stand der Technik ausgeführt wird, ist da keinerlei Kontakt zu sehen. Sie müssen eins bedenken, wenn wir an eine thermische Dublette denken, dann holen wir das Wasser aus 4.000, 5.000 Meter runter. Das ist Tiefenwasser. Mhm. Das ist Thermalwasser. Das hat nichts mit dem Grundwasser zu tun.
Okay.
Grundwasser ist Süßwasser, was in den oberen Metern zirkuliert, 100 Meter, vielleicht 400, 500 Meter rauf. Das ist schon extrem tief für Grundwasser. Aber dazwischen haben Sie ja die gesamte Flöte der Geologie zu sehen. Und gerade hier im Saarland sind umfangreiche wasserstauende Schichten dabei, die einfach eine abschirmen, das Thermalwasser vom Oberflächenwasser. Okay. Aber das sind ja auch Fragen, die ja genau bei der eben schon angesprochenen Bewilligung, dem Antrag, zu beantworten sind.
Okay.
Da müssen Sie genau das dem Bergamt als Genehmigungsbehörde vortragen. Wie sind die verschiedenen Barrieren?
Ja.
Wie ist Ihre technische Vorgehensweise? Welche Schutzmaßnahmen?
Also da wird auf jeden Fall drauf geachtet. Also ich kann kein Geothermie-Kraftwerk hinsetzen, ohne nachzuweisen, dass ich das Grundwasser durch entsprechende Maßnahmen auf jeden Fall schütze, egal.
Und das ist ja nicht nur die Bergbehörde, die hier, also in dem Bergrecht tätig, als Ansprechpartner gilt. Die Bergbehörde schaltet natürlich dann auch die ganzen anderen Fachbehörden ein und die geben ihre Stellungnahme an.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zu meinem hypothetischen Szenario. Ich bin der Bürgermeister. Was würden Sie mir denn jetzt raten? Ist das wirklich eine kluge Lösung für meine Kommune oder... Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so eine einzige Kommune ist vielleicht zu klein. Sollte das im Saarland lieber das Land übernehmen?
Also ich sage Ihnen mal meine Einschätzung und das ist auch meine Kritik. Wir haben in den letzten über 20 Jahren die Energiepolitik als Achillessehne einer Gesellschaft und einer hochtechnologisierten Wirtschaft dem freien Markt weitestgehend überlassen. Mhm. Das ist zunächst mal nicht schlecht, freier Markt. Ne? Aber wonach richtet sich der Unternehmer? Er tut das, was er tun muss. Er versucht, Geld zu verdienen. Und wenn ich die Frage der Geothermie rein nur nach den Kosten betrachte, kann ich gegebenenfalls zu kurz springen. Und deswegen würde ich es auch nicht als Insellösung, als Aufgabe für einen einzelnen Bürgermeister sehen, sondern es ist eine gesamtpolitische Aufgabenstellung. Der Bund hat das mittlerweile jetzt nochmal erkannt, nachdem er im Koalitionsvertrag bis 2014 die tiefe Geothermie drinstehen hatte.
Okay.
Nach den paar Ereignissen, die öffentlichkeitswirksam relevant waren, hat er dann 2014 im Koalitionsvertrag den Begriff rausgestrichen. Warum? Weil der Politiker in Deutschland gelernt hat, dass er bei Sorgen lieber das Thema meidet. Und das ist unsere Kritik. Das heißt, die Politik muss das Thema nochmal aufgreifen. Sie muss die Randbedingungen gestalten, dass der Unternehmer auch Interesse daran hat, in den Bereich zu investieren, dass er in seiner Gesamtkalkulation jetzt unter Einbezug Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit dann als eine der möglichen Zutaten für seinen Energiemix versteht. Wenn ich es also nur darauf beziehe, nur auf die Geothermie als Einzellösung und nur unter Kosten, kann das, je nachdem, wie potenzstark, auch finanzstark eine Kommune ist, natürlich dann hinten runterfallen. Und das sollte man vermeiden.
Wie sehen Sie denn die Chancen, dass die tiefe Geothermie in Deutschland, also wir haben es ja angesprochen, der Bund hat es wieder auf dem, Schirm. Wie sehen Sie die Chancen, dass es auf der Landesebene, aber auch für die Kommunen eine attraktive Möglichkeit ist, die Energiesicherheit, ja, also die Energieversorgung sicherzustellen und dass die Geothermie vielleicht auch ja in mehreren Dörfern als nur in den Dörfern, die Sie genannt haben, auftaucht. Wie sehen Sie die Chancen?
In Deutschland laufen 40 Geothermieanlagen, in Frankreich laufen ähnliche Anzahl von Geothermieanlagen, schwerpunktmäßig im Pariser Bereich. Die Förderkulisse ist hervorragend mittlerweile, das muss man ganz klar sagen, was die Bundesregierung gerade im Herbst letzten Jahres uns vorgelegt hat, lädt gerade dazu ein, tiefe Geothermie für sich zu untersuchen und dort zu investieren. In Deutschland, Klammer auf, außer Saarland, Klammer zu, und Frankreich pumpt die tiefe Geothermie.
Kommt hinzu natürlich, dass wir keinen der großen Energieversorgungsträger im Saarland haben. Wir haben die Steag, die im Moment mit sich selbst beschäftigt, im Teilungsprozess steht, die auf Gas setzt. Da waren mal Ansätze der Geothermie. Wir sehen die, wir hören die im Moment nicht. Da würden wir nochmal einfordern. Und das kann im Zusammenhang mit der Politik, die das Thema aber auch aufgreifen muss, aktiv geschehen. Und wir würden das als Teil des Erbes eines ehemaligen bergbautreibenden Landes sehen. Wir haben hier ein paar Vorteile, die wir zurzeit nicht nützen. Um es mal brutal zu sagen, wir haben die letzten 10 Jahre verschlafen.
Dabei, Stichwort Steag, Ein Teil der Stärke ist ja die alte Saarberg-Fernwärme. Mhm. Und die alte Saarberg-Fernwärme ist die Mutter der Geothermie in Bayern. Das muss man heute. Erding, Schleißheim, Simbach-Braunau sind mit die ältesten bayerischen Projekte. Auf saarländische Mist gewachsen, nebenbei gemerkt.
Gut, wir haben so ein paar Grubenwasser-Vorzeigeprojekte, ja. Aber Potenzial hätten wir für viel mehr.
Okay, also es ist noch einiges zu tun. Herr Professor Bauer, Herr Neu, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Letzte Frage, wenn ich mich als Bürgermeister der Kommune interessiere für Geothermie, wenn ich anfangen möchte, dahingehend zu investieren, mich zu erkundigen, wo finde ich denn mehr Informationen?
Also zum einen haben wir in den letzten Jahren selbst sehr viel publiziert über die Forschungsprojekte. Mhm. Mit im Bund waren da wirklich die Fachexperten vom Fachverband Geothermie, Tiefe Geothermie in Deutschland. Das heißt der Bundesverband. Also es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man sehr seriös Unterlagen, Beratung findet, ohne dass da sofort wirtschaftliche Interessen des Beratenden dahinter stehen.
Bundesverband Geothermie ist eine erste Adresse. Gut, das ist natürlich, die reden immer gut über Geothermie, das ist deren Hausaufgabe, klarer Fall. Aber fragen Sie das Umweltbundesamt zum Beispiel, die haben auch umfangreiches Material über Geothermie. Fragen Sie das Geoforschungszentrum in Potsdam, fragen Sie die Karlsruher Technische Universität, die da mitführend sind. Fragen Sie nach an der TU Darmstadt, da gibt es auch Lehrstühle für Geothermie. Es gibt fragen Sie an der Fachhochschule in Bochum, das Internationale Geothermieforschungszentrum. Es gibt in Deutschland unabhängige Einrichtungen, die auch hier Sie unter Umständen an der Hand nehmen können und Sie bei einem derartigen Projekt begleiten.
Und wenn wir möchten, gehen wir darüber hinaus und machen eine Partnerschaft mit Island oder solchen Ländern, wenn Sie über deutsche Grenzen raus wollen. Es gibt genügend Länder, die deutlich langjährig sehr gute Erfahrungen damit haben.
Nochmal vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir sind gespannt, wie das Thema Geothermie im Saarland aufgenommen und aufgegriffen und vielleicht sogar hoffentlich umgesetzt wird. Alle Infos, die Sie jetzt gerade auch gegeben haben, für weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank.
Das waren Professor Matthias Bauer und Thomas Neu zum Thema tiefe Geothermie. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes, da haben wir noch ein paar Links für euch reingepackt und auch die Bücher, die die beiden zu dem Thema veröffentlicht haben. Also gerne mal reinklicken, wen das interessiert. Und dann geht es mit uns weiter in der nächsten Woche. Und wenn ihr mehr zur Unionsstiftung wissen wollt, über das, was wir machen, schaut doch mal auf unsere Homepage unionsstiftung.de. Da seht ihr unser ganzes breites Angebot, die ganze Palette an dem, was wir bieten. Und das nächste Interviewgespräch in unserem Podcast gibt es nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.